Einstiegs-Content.
Ja.
Willst du Einstiegs-Content?
Mathilde, gib mir Einstiegs-Content. Bei Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, der Podcast für alle Leute, die diesen Podcast hören wollen.
Genau. Alle sind hier willkommen.
Alle.
Außer, holt super lange Liste raus. ist das neue Jahr, ne?
Mhm.
Und
ja, übrigens, ich habe jetzt nicht exakt geguckt, obwohl, nee, ich gucke jetzt, erzähl erst mal, ich gucke so lange was.
Und ich möchte hier kein Bodyshaming machen oder so, aber ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mich selbst, also ich war schon vor 4 Jahren an dem Punkt, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, aber ich dachte nicht, dass ich über den Wohlfühlpunkt hinwegkomme und jetzt bin ich an dem nächsten Punkt, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Aha. Und das heißt, ich war so, komm Mathilde, du musst echt mal hier diese Sportsache hinkriegen. Und ich wollte schon immer mal Pilates ausprobieren.
Ui.
Ne, weil das ist richtig gut für die Bauchmuskulatur. Aha. Und ich habe eigentlich sehr starke Muskeln überall außer am Bauch. Aber das Pilates mit diesen Pilates-Maschinen ist übelst teuer. So, du zahlst zwischen 50 und 100 pro Sitzung oder so. Und ich war so, okay, das kann ich mir nicht leisten. Okay.
Was genau, wie was sind nochmal Pilates-Maschinen?
Es sind, ich kann das jetzt nicht so gut beschreiben, aber es sieht so aus wie ein Tisch und das hat dann so Gurte, wo du dein Bein reinhängst.
Okay, dieser Kram, okay.
Und das ist zumindest, ich hab's, vielleicht kann mir jemand was schicken, was.
Die gibt's aber nicht einfach,
ist.
Die stehen jetzt einfach nicht einfach bei McFit in der Ecke oder so, sondern musst du schon.
Und ich, soweit ich verstanden habe, ist es auch so, in den Unterrichtsstunden sind wenige Leute, weil es gibt meistens so 2-3 Maschinen und das heißt, es ist auch ein relativ privater
Unterricht. Okay, aber es sind Unterrichtsstunden, das heißt, du bezahlst auch die Trainerin.
Ja, genau.
Aber
ich finde es trotzdem, wenn du das einmal in der Woche machst, das sind 200 € im Monat für einmal in der Woche eine Stunde. Das jetzt
einmal in der Woche in die Sauna gehst und dich massieren lässt, sind es auch
Nein, wenn du das bei den Berliner Bäderbetrieben machst, kriegst du es günstiger. Aber egal.
Inklusive Massage, wirklich?
Ich habe eine Zeit lang, bin ich freitags schwimmen gegangen.
Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Der Discount-Wellness-Podcast.
Ja, der Discount-Wellness. Ich gebe euch hier echt Discount-Wellness. Ich war früher in Berliner, an der Fischerinsel, Berliner Bäderbetriebe, bin freitags schwimmen gegangen, danach zur Massage und das war so eine medizinische Massage, also ist jetzt nicht so mit Aromaölen und einem schönen, es ist so ein Uwe, der dich durchknetet. Und die Massage war, glaube ich, 23 €, halbe Stunde.
Okay.
Und dann war ich noch in der Sauna danach. Das heißt, ich habe das Ganze für 30 € gekriegt.
Ja, okay.
Das ist Schwimmen, Sauna und Massage.
Ja, das ist okay.
Das war gut.
Das ist okay.
Gib mir die Satisfaction, dass du mir sagst, das ist ein richtig guter Deal.
Das ist ein richtig guter Deal, weil, und dementsprechend haben wir beide recht, weil das heißt nur, auch für 50 € wäre es jetzt noch nicht maßlos überteuert.
Nein, es ist halt in meiner finanziellen Situation, so 200 € im Monat nur für Pilates rauszuhauen, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist schwierig und dann war ich so, nee, es geht nicht. Aber dann, ich war irgendwann mal im Dezember, bin ich aus der U8 gekommen und ich sehe ein Plakat und das ist so, glaube ich, eine ältere Dame mit einem Hula-Hoop und da steht Volkshochschule Berlin oder wir machen dich gesund oder wir machen dich fit oder gesund mit der Volkshochschule oder so. Und dann war ich so, interessant, na klar, die Volkshochschule gibt ja nicht nur Kurse in Deutsch, sondern in allem, echt allem. Und da bin ich draufgegangen. Und es gibt alles, was du willst an Sport. Und ich mache jetzt einen Pilates-Grundkurs. Also das heißt, es ist ohne Maschine, es ist nur auf dem Boden, aber es ist halt trotzdem ein guter Kurs an der Volkshochschule. Und ich glaube, ich habe 40 € für 10 Unterrichtsstunden bezahlt. Guter Deal.
Das ist ein guter Deal.
Richtig guter Deal. Und es gibt so viele Kurse. Es gibt sogar Yoga auf Hebräisch an der Volkshochschule.
Okay.
Es gibt alles.
Das ist geil. Ich wollte auch schon öfter mal gucken, was so die Volkshochschule hergibt.
Es gab auch einen Kurs und da war ich so, kann ich nicht machen. Der heißt, glaube ich, Bewegung für mollige Frauen.
Nicht mal für den Content wolltest du den machen, Mathilde?
Ich könnte mich noch, ich glaube, ich hätte jetzt die erste verpasst, aber ich glaube, ich könnte mich noch.
Komm, wir haben gerade eine sehr großzügige Spende von einer Zuhörerin bekommen. Danke, danke übrigens. Ich vermute, dass du namentlich nicht genannt werden willst. Ich fände es super, wenn du davon einfach den Kurs Bewegung für mollige Frauen.
Bewegung für mollige Frauen. Ich fand das sehr lustig. Und dann war ich so, aber ich bin mir sicher, das ist locker ganz gut, weil die machen Sachen, wo man, was weiß ich, den Speck gut bewegen kann. Keine Ahnung. Zumindest hatte ich heute meinen ersten Pilates-Grundkurs. Es sind natürlich super kleine Kurse wegen Corona und man hat irgendwie so 3 Meter Abstand. Und natürlich sind alle so 70. Es ist perfekt. Es ist, ja, es ist perfekt. Ja. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich über einen Sportkurs sage, er ist perfekt, aber er ist echt perfekt. Es sind ich und 4 alte Frauen und eine Person, die, glaube ich, mal Bühnentänzerin sein wollte und jetzt Pilates an der Volkshochschule unterrichtet. Hm. Es ist ideal. Also ist meine Werbung für die Volkshochschule.
Sehr gut. Ja, ich also zu den Sachen, die ich jetzt gerne irgendwie auf meine alten Tage noch machen wollte, gehört ja eigentlich auch nochmal eine weitere Sprache lernen, weil es ist wirklich, ja. Ich bin, es ist ein Minderwertigkeitskomplex, den ich Zeit meines Lebens habe, dass ich als so unglaublich eloquenter, gebildeter, schlauer, kosmopolitischer, intellektueller Mensch nur 3 Sprachen überhaupt spreche und nur 2 davon 3? Fließend. Französisch ist die 3.
Ach so.
Die ich nicht fließend spreche, sondern nur so so gerade noch. Ja.
Und ja, mein Französisch ist auch so gerade noch.
Ich suche, habe ich dir das schon erzählt? Ich hätte auch Lust, hey, falls ihr das zuhört und irgendjemand von euch französische Muttersprachlerin oder Muttersprachler ist und gerne Deutsch lernen möchte. Also ein prinzipiell Tandem. Hätte ich Lust auf einen Tandempartner oder eine Tandempartnerin auf Französisch. Ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich einfach in der Comedy-Szene rumfrage. Das Problem ist, dass ich da ein paar Leute kenne, die Französisch sprechen, die okay, es gibt Menschen, manche ZuhörerInnen wissen, ist egal, ich glaube, aber also es gibt Leute, wo ich weiß, die würden sich wahrscheinlich melden, wenn ich sage, ich suche einen Französisch-Tandempartner, und ich denke, nee, das bisschen, was wir im Comedy-Café miteinander reden, reicht. Das ist schön. Falls du wieder erwarten, doch den Podcast hörst und dich angesprochen fühlst, es ist schön, die Unterhaltung manchmal im Comedy-Café, aber es reicht dann auch. Also, das ist generell meine größte Sorge bei Tandempartner, jetzt nicht nur wegen irgendwelchen Personen, die ich kenne, aber was ist, wenn du eine Tandempartnerin hast und dann ist die einfach scheiße? Also nicht, weißt du, nicht ein schlechter Mensch, nicht eine schlechte Tandempartnerin oder ein schlechter Tandempartner, aber einfach so jemand wie, ich hatte mal so einen Mitbewohner, der war völlig okay, weißt du, der war echt okay.
Aber so mittelmäßig.
Aber einfach so, ich hatte überhaupt keine Lust darauf, in der gleichen Umgebung aufzuhalten wie er. Also es war wirklich so, wenn ich einen Tag zu Hause war und der irgendwie um 17 Uhr von der Arbeit kam und ich ihn nur zur Tür hab reinkommen hören und ich weiß, der sagt mir noch nicht mal Hallo und sonst was. Ich habe nur gehört, der geht so durch den Flur in sein Zimmer. Dann war so, jetzt ist der wieder da. Und wie gesagt, der war kein schlechter Mensch. Es war einfach nur.
Was ich habe das Gefühl, so dass Tandemsprachenlernen nicht so dein Ding sein sollte.
Ja, aber also für Französisch fände ich es halt eventuell sinnvoll, weil ich die Sprache halt schon so in Grundzügen beherrsche.
Ja.
Da würde ich jetzt nicht einen, also ich könnte wahrscheinlich auch einen fortgeschrittenen Französischkurs an der Volkshochschule machen, aber da wäre vielleicht wirklich ein Tandempartner sinnvoller.
Aber vielleicht kannst du an der Volkshochschule einfach eine neue Sprache lernen.
Das ist nämlich das
so
andere,
wie
genau.
Spanisch oder Portugiesisch oder Italienisch.
Ich bin da ja auch jetzt so ambitioniert hochgegriffen. Ich liebäugle mit Chinesisch. Das ist ja auch mal, man sagt immer so Chinesisch. Ich habe wieder vergessen, ob Mandarin oder Kantonesisch die häufigere Sprache
Mandarin.
Ist. Mandarin ist das, was man in irgendwie Hongkong und
also mein Vater lernt, glaube ich, seit 16 Jahren Mandarin und soweit ich weiß, kann er fragen, wo eine Toilette ist.
Ja.
Ein paar Sachen bestellen.
Ja.
Also ich glaube, das ist schon hart. Wegen dem Alphabet. Ich glaube, alles, wo du ein neues Alphabet lernen musst.
Ja, und das ist nämlich das andere, was nämlich in Frage käme, wäre Arabisch. Da musst du
ein neues Alphabet aber du bist lernen. Dann halt auch, du baust gerade ein Leben auf, in dem du versagen kannst, sehr einfach.
Ja, gut. Ich meine, der Grund übrigens, warum Chinesisch oder Arabisch ist, dass das beides Sprachen sind, wo es sehr, sehr viele Leute auf der Welt gibt, mhm, mit denen ich jetzt nicht sprechen kann, mit denen ich dann sprechen könnte. Nein, also jetzt mal wirklich, also weil
ja,
es sind zwei sozusagen Sprachen, die sehr, sehr viele Menschen auf der Welt sprechen und auch sehr, sehr viele Menschen, die kein Englisch können.
Ja.
Also wenn ich jetzt Spanisch lerne zum Beispiel.
Oh, die können kein Englisch.
Ja, der Punkt ist, ja, ja.
Italienisch auch.
Ja, jein. Also jein, weißt du, ich muss sagen, tatsächlich, also auch die ItalienerInnen, die ich kenne, die sprechen meistens kein so ein gutes Englisch. Also es sind auch so, also es sind meistens, wenn ich Leute, ich bin ja in Berlin, ich denke mir ja nie bei Leuten, ey, Alter, lern gefälligst Deutsch.
Mm.
Aber zum Teil bei so Mittelklasse-Europäern und Europäerinnen, die in Berlin zu Besuch sind, wenn die kein Englisch können,
ja,
da werde ich dann schon, das sind schon häufig Südeuropäerinnen,
ja,
mit denen ich so rede und denke so, ey, lern doch Englisch, ey.
Ey, du weißt du, wie hart es ist, etwas zu lernen, wenn man nur 3 Stunden am Tag in die Schule geht? Aber Altgriechisch können sie meistens fließend.
Ha, ah.
Also, hey.
Ja, Latein kann ich auch noch so ein bisschen. Latein ärgert mich auch. Da ärgere ich mich wirklich, dass ich in der Schule da Latein so als Slacker-Fach gesehen habe.
Ja.
Ja. Wäre irgendwie, weißt du, wäre auch nett so für so das intellektuelle
einfach schnell übersetzen zu können. Ja, 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 würde ich mir auch wünschen, dass ich das nicht verloren hätte. Aber manchmal wünsche ich mir sowieso, dass ich alles, was ich in der Schule gelernt habe, noch könnte oder wissen würde.
Ich habe neulich angefangen, jetzt auch, also im Zusammenhang halt mit Programmieren und dem ganzen Tech-Kram, für den ich mich jetzt interessiere, auch so ein kleines bisschen Mathe aufzufrischen. Und da habe ich auch so bestürzt gemerkt, so fuck, ich lerne gerade, ich gucke mir gerade irgendwelche, also ich habe wirklich einen britischen jungen Lehrer auf YouTube gefunden, der halt zum Teil seine Unterrichtsstunden filmt und online stellt und der unterrichtet da halt wahrscheinlich echt so 11th-Klässlerinnen und ich gucke das so an und denke, ach ja, stimmt. Ah, jetzt verstehe ich das wieder.
Und, ich weiß nicht, ob du das weißt über mich, aber ich habe, also Mathe war für mich immer ein riesengroßes Problem, aber so ein richtig großes Problem. Und mein Mathe-Niveau ist, glaube ich, in Deutschland nicht akzeptiert, weil ich konnte mit dem International, mit dem IB, also dieses internationale Abi, aussuchen, welches Mathe-Level ich machen wollte. Und ich habe natürlich das Tiefste genommen, was nur angeboten wurde. Und damit dürfte ich, soweit mir damals bekannt war, nicht in Deutschland studieren.
Oh, also gar nichts?
Gar nichts.
Also du hast einfach nicht die allgemeine Hochschulreife?
Offensichtlich nicht. Ah,
interessant. Nee, für mich war ja umgekehrt Mathe eines der nicht wenigen Fächer, das mir mehr oder weniger so zugeflogen ist. Also in Mathe war es auch so, mein Mathelehrer hat sogar in der Oberstufe irgendwann akzeptiert, dass ich keine Hausaufgaben
mache. Das hast du mir mal erzählt, ja.
Und es war auch so, bei so komplizierteren Matheproblemen, wo man quasi eine kreative Lösung finden musste, da, wenn ich mich da gemeldet habe als Erster, dann hat der Mathelehrer mich aus Prinzip nicht drangenommen, weil er davon ausgegangen ist, dass Georg die Antwort weiß, ist ja klar. Natürlich so eine Mathe-Denksportaufgabe, natürlich hat Georg die gelöst. Jetzt warten wir mal, ob von den anderen Idioten irgendjemand draufgekommen ist. Von den Idioten, die alle bessere Noten schreiben als Georg, weil sie irgendwelche Formeln auswendig lernen, die Georg nicht auswendig lernt und sich dann in der Arbeit neu herleiten muss.
Warst du auch in Physik gut?
In Physik war ich anfangs gut, bis ich da dann auch irgendwie, da habe ich dann so ein bisschen die Lust verloren.
Also Physik war, ich war immer
sehr... In Chemie noch schlimmer. In Chemie habe ich wirklich aus Gruppenzwang. Da saß ich erst in der ersten Reihe und habe immer mitgearbeitet. Und dann haben so die Jungs, die ich damals cool fand, zu denen ich dazugehören wollte, gesagt, Georg, wir finden es scheiße, dass du in Chemie so ein Streber bist. Mm. Und dann habe ich mich zu denen in die letzte Reihe gesetzt. Ich bin, glaube ich, wirklich innerhalb von 3 Monaten von einer durchschnittlichen 1,5 auf eine durchschnittliche 4,5 gesunken.
Ja. Nee, Chemie war relativ gut, weil ich relativ gut. Ich war immer relativ gut in der Schule, ohne viel zu malochen dafür. Also ich glaube aber, das ist bei uns beiden Standard. Ja. Das ist so, wenn wir noch darauf gearbeitet hätten, wären wir so richtige Einser-Schüler gewesen,
ja.
Aber waren wahrscheinlich trotzdem relativ gut,
ja.
Ne, muss nicht so viel machen. Physik, sage ich dir, ich weiß nicht, was es ist, Mathe und Physik, mein Kopf, es wollte nicht funktionieren. Es war so ist das schlimm. Vielleicht,
Mathilde?
Ja, sag's.
Ist das vielleicht internalisierte Misogynie?
Absolut, ich hab mich selbst so gehasst.
Ja.
Und ich weiß noch, wir mussten, an meiner Schule war es so, wir mussten nicht so viel von, also wir mussten ein Jahr Biologie machen und dann nur ein halbes Jahr Chemie und ein halbes Jahr Physik und dann durften wir aussuchen, was wir weitermachen. Und ich habe, glaube ich, unüberraschend für alle Biologie weitergemacht. Aber dieses eine Semester Physik hat mich fast getötet. Georg, ich denke immer noch darüber nach und ich werde nervös, weil unsere Physiklehrerin, schönste Frau, die du dir vorstellen kannst, eine Libanesin mit Brüsten. Ich meine, ich weiß, man sollte das nicht tun, aber ihre Brüste waren, sie war einfach so attraktiv und hat so geredet und es war, und ich weiß noch genau, wie sie heißt, aber vielleicht sollte ich ihren Namen nicht sagen. Und sie hatte so eine Strategie, man saß und sie hat die Fragen im Unterricht gestellt und das war immer eine Person und dann die nächste und dann die nächste und dann die so alle durch in der Klasse. Und das heißt, du wusstest, dass irgendwann mal eine Frage kommt, die dir gestellt wird. Und ich schwöre dir, ich sitze da und ich bin nur panisch die ganze Zeit und dann im finalen Examen habe ich, ich habe richtig gelernt. Ich habe mich richtig ins Zeug gegeben und gelernt. Und ich habe die Fragen gesehen auf dem Stück Papier und ich werde das Gefühl nie vergessen. Ich habe nichts verstanden. Und ich habe gelernt. Und dann habe ich, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe vorne auf meinem Examen einfach alle Formeln aufgeschrieben, die ich mir auswendig gelernt hatte. Nur um zu beweisen, schaut, ich habe gelernt, ich verstehe es nur nicht. Und dann habe ich irgendwann mal so doll geheult, dass sie gekommen ist. Und ich habe so doll geheult und sie ist gekommen und dann habe ich auf die Formeln gezeigt und sie hat mir gezeigt, welche ich wo auf anwenden soll, damit ich mindestens nicht durchfalle. Also es war echt peinlich.
Ich hatte auch eine Physiklehrerin, die war ganz anders. Sie war jetzt nicht außergewöhnlich attraktiv, war auch nicht unattraktiv, war halt so eine Lehrerin, ne? Okay. Wie man sie so kennt. Und wenn sie unattraktiv gewesen wäre, würde das nicht über ihre Qualifikation als Physiklehrerin aussagen. Und auch nicht über ihre Qualifikation als Mensch. Nur über ihre Attraktivität als Mensch.
Und das sagt schon etwas über einen Menschen aus, wenn man darüber nachdenkt.
Es sagt etwas aus. Das gilt für uns alle. Auch für mich. Nee, aber die war unter anderem auch Frauenbeauftragte an der Schule und die war, das ist auch sowas, was ich so gar nicht mitbekommen habe, aber was ich dann von anderen Schülerinnen aus der Oberstufe gehört habe, die war so ein bisschen unter den Schülerinnen dafür bekannt, dass sie die so auf so eine gut gemeint herablassende so Art so ganz schlecht motiviert hat, so mit so Sätzen wie: Monika, ich weiß, Sie haben das Zeug zu einer 4, wenn Sie sich anstrengen. So.
Wow.
Das ist bestimmt so eine, die heute Turf wäre.
Ja, ne? Okay, wo wir bei Sachen sind, die ich nicht verstehe.
Ah ja, stimmt ja, da war ja was.
Kurz eine, ich hatte total vergessen, als wir das geplant hatten und ich sage nur kurz was dazu. Ich musste wegen einem Todesfall sehr kurzfristig und sehr schnell nach Amerika reisen und deshalb wurde die Promo für unsere Folge nicht gemacht, mehr Culpa, und deshalb wurden auch Sachen nicht so schnell beantwortet. Das ist meine Schuld.
Ja, komm.
Und also, ich bin ein bisschen durch den Wind, wie man so sagt.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch verständlich. Also, und ich glaube, dass es sehr, sehr wenig Leute gibt, die verzweifelt auf unsere Promo warten. Und ich vergesse manchmal zu twittern, ganz ohne Todesfall im Bekanntenkreis, sondern einfach so.
Ja. Nee, manchmal vergesse ich es einfach so, aber es ist anders, etwas einfach so zu vergessen, weil man sein Leben so nicht unter Kontrolle hat. Weil das kenne ich, das Gefühl kenne ich, weißt du, es ist einfach so, die Woche ist vorbei, auch scheiße, ne, das ist ein Gefühl, was ich kenne. Ich glaube, einmal ist es passiert, dass wir beide vergessen haben, die Folge zu veröffentlichen und es ist uns beiden erst irgendwie Donnerstagnachmittag aufgefallen.
Ich glaube, da habe ich die so ich habe vergessen, die zu mixen, ich mache das jetzt schnell noch.
Und ich so. Lass einfach morgen machen. Aber das ist halt ein Gefühl, das kenne ich und das ist unangenehm, aber das Gefühl so, gerade echt gefühlt seit ungefähr einer Woche kaum normal denken zu können, ist ein anderes Gefühl, so Sachen nicht zu machen, weil man irgendwie sich mit nichts anderes auseinandersetzen kann, ist definitiv ein anderes Gefühl. Deshalb habe ich keine Fragen vorgestellt, aber vorbereitet.
Ja.
Aber
die Muckpudel haben uns ja auch keine Fragen geschickt. Also das Thema interessiert keine Sau.
Nein, mich interessiert es immer noch. Aber ich glaube, während du Sachen erklärst, werden viele Fragen aufkommen.
Ja, klar, das ist ja gut. Übrigens, nur damit wir es nicht, weil, also, ich meine, ich sag's mal so, mit dem, was ich habe mich wirklich ein bisschen vorbereitet und mit dem, was ich schon weiß, es kann passieren, dass der Rest jetzt eine Special-Folge wird, je nachdem, wie viele Fragen du hast. Es ist auf jeden Fall ein Thema, über das man, glaube ich, sehr, sehr lange reden kann. Ein anderer Podcast, Behind the Bastards, generell, die haben eine Doppelfolge über Kryptowährungen. Die übrigens auch sehr empfehlenswert ist und die auch Teil jetzt meiner Recherche nochmal war.
Ich wollte sie runterladen und es hat nicht geklappt, aber irgendwie gut, weil jetzt bin ich clean und fresh für dich.
Sehr gut. Übrigens, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, dass heute, glaube ich, ja wirklich das erste Mal ist, wo wir beide in wenige Stunden vor der Aufzeichnung in der Therapie waren.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, schreibt uns, sagt uns, ob man es merkt, ob wir irgendwie anders sind, ob der Podcast anders float.
Sind wir besser, sind wir schlechter?
Also sollen wir versuchen, das in Zukunft immer so koordinieren? Sollen wir einen Doodle machen mit unseren beiden Therapeutinnen und den Aufnahmetagen?
Oh Gott, das wäre, dann müssten wir aber, dann wären wir endlich ein Podcast mit Konzept. Und nicht einfach nur zwei Lullis, die reden.
Das stimmt.
Dann hätten wir ein Konzept. Und das Konzept ist, zwei depressive Menschen gehen zur Therapie und machen dann einen Podcast. Das ist ein richtig gutes Podcast-Konzept. Das ist ein super gutes Konzept.
Man müsste das wirklich so hinkriegen, dass wir quasi auch am gleichen Ort die Therapie machen, dass es wirklich so ist.
So, wir kommen direkt raus.
Genau, Therapie, nur kurz an die frische Luft, eine rauchen, dann sofort podcasten.
Ich muss nach der Therapie oft eine rauchen.
Ich muss definitiv, ich meine, gut, ich kann ja auch beim Podcasten dampfen, aber ja.
Dampfst du bei der Therapie? Nee.
Nein.
Okay, also jetzt.
Sogar wenn ich Videotherapie mache, online, sogar dann dampfe ich während der Therapiestunde nicht. Weil es schon sowas hat von so einem Ritual. Also erstmal glaube ich, mein Therapeut fände es wahrscheinlich ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob er was dagegen sagen würde.
Ja.
Aber auch für mich ist es schon so, dass es so, um so zu sagen, okay, das ist jetzt so eine Zeit, so, also wie ich während einer Bühnenshow tendenziell auch nicht dampfen würde. Es sei denn, es ist jetzt eine. Also genau, also in der Regel nicht.
Versuchst du so, wenn du einen Videochat machst, alles drumherum aufzuräumen, sodass er etwas nicht sieht, oder bist du da offen?
Ja, so ein bisschen, aber ich meine, meine Webcam ist so eingerichtet, dass ich relativ wenig aufräumen muss. Ich habe einmal, ich glaube, das habe ich erzählt, als der mir wirklich nicht geglaubt hat, dass Ordnung halten bei mir ein Problem ist. So, weil er wirklich dachte, das ist Teil der Zwangsstörung, habe ich einfach mal die Webcam dann nach unten gedreht, so auf den völlig, völlig unaufgeräumten Schreibtisch, wo irgendwie eingekrustetes Geschirr neben Marienschalen, neben irgendwie ungeöffneten Briefen war. Und dann hat er seitdem nimmt er das Problem ernst.
Es wäre so lustig, wenn du gesagt hättest, wollen Sie eine Tour? Wollen Sie eine ganze Tour? Und dann ist er so, okay, das ist ein Problem, das könnten wir angehen. Und du so, das sage ich seit Monaten. Ich möchte nicht das extra Problem erfinden. Naja, okay, also Kryptowährung und NFTs.
Ja, okay, jetzt habe ich natürlich Angst. Jetzt fühle ich mich natürlich unter Druck. Ich muss auf jeden Fall vorher selbstverständlich den Disclaimer sagen. Ich bin letzten Endes Laie auf dem Gebiet. Ich glaube, ich kenne mich für einen Laien relativ gut aus und ich habe mich jetzt noch mal ein kleines bisschen eingelesen, aber im Gegensatz zu sehr, sehr vielen Leuten, die so krypto-enthusiastisch sind und pro Krypto YouTube-Kanäle oder Podcasts haben, im Gegensatz zu diesen Leuten ist es mir unangenehm, über etwas zu reden, von dem ich keine Ahnung habe. Oder möchte ich zumindest klar machen, wenn ich von etwas keine Ahnung habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch häufiger jetzt noch im Laufe des Gesprächs sagen, übrigens, ich werde es wahrscheinlich viel zu oft sagen, das ist nur meine Meinung, das ist sehr stark vereinfacht. Das ist, soweit ich das verstehe. Aber jetzt auch mal so Blanket Disclaimer, das ist aber jetzt so deshalb, nach bestem Wissen und Gewissen, aber...
Aber deshalb machen wir ja das überhaupt, weil du so bist, A, und B, weil du eine Kapazität hast, Sachen auszudrücken in einer Art und Weise, die sehr verständlich ist. Und wenn nicht, werde ich reingrätschen.
Genau, du musst nicht noch reingrätschen, ich würde mich freuen, wenn du mich jetzt auch so startest, so, also so was sind...
Okay.
Was ist so eine...
Was ist... Okay, wie funktioniert Kryptowährung?
Also, Kryptowährung, also die Originalidee hinter Kryptowährung war halt wirklich einfach nur, dass man sozusagen eben finanzielle, wirtschaftliche Transaktionen digital abbildet. Und mit dem entscheidenden Unterschied, soweit ich es verstehe, dass es halt dezentralisiert ist. Das ist sowieso, wenn du irgendwas mit Krypto, NFTs oder so, alles so, das ist ein Wort, das ständig kommt, ist dezentral, dezentral, dezentral. Stimmt in der Praxis häufig nicht mehr, dazu kommen wir später. Aber die Grundidee war wirklich, okay, dass du halt irgendein technologisches Protokoll hast, das es erlaubt, sozusagen, wie wenn du mir jetzt 10 Euro gibst, ne, weil ich dir letzte Woche ein Bier ausgegeben habe oder sonst was, und du mir die 10 Euro in bar gibst, also klar gibt's irgendeine Instanz, die das Geld bereitstellt, aber diese Transaktion zwischen uns beiden, die interessiert erstmal niemand anderes.
Ja. Yeah.
Dazu brauchen wir nur einen Geldschein und uns beide. Und die ist danach auch nirgends dokumentiert und so yeah. weiter. Und bei digitalen Transaktionen ist das ja nicht der Fall.
Da hast nee, du
ja
wenn immer ich dir 10 Euro überweise.
Genau, oder über PayPal schicke oder sonst was. Du hast immer irgendeinen zentralisierten Dienstleister dazwischen geschalten. Und die Ausgangsidee von Kryptowährungen und speziell von Bitcoin, was ja so die Basis für alle modernen Kryptowährungen ist. Es gab früher schon mal andere Experimente in dem Bereich, aber alles, was heute an Kryptowährungen ist, ist in irgendeiner Form eigentlich inspiriert, basiert auf, wie gesagt, zumindest inspiriert von Bitcoin. Das sind inzwischen auch schon andere, zum Teil dann andere technische Protokolle. Aber genau, also das war erstmal die Ausgangsidee. Und die Ausgangsidee von dem Herrn, dessen Name ich vergessen habe, es ist ein asiatischer Name, den ich bestimmt butchern werde, wenn ich ihn ausspreche, also ostasiatischer, ich weiß gar nicht, ich glaube Japaner oder Chinesen, siehst du, jetzt bin ich schon wieder hier rassistischer okay. Europäer.
Alles gut, ja? Alles gut, nur dessen Namen du nicht mehr kennst.
Ja, nee, es ist jetzt, das muss ich jetzt nachgucken, weil das ist mir sonst unangenehm.
Okay, dann, während du das nachguckst, mache ich einen Disclaimer.
Takeshi,
ich werde manchmal dumme Fragen stellen und judged mich nicht dafür. Seid einfach dankbar, dass jemand die dummen Fragen stellt.
Ich wollte gerade sagen, es gibt
es gibt dumme Fragen.
Ja, es gibt auf jeden Fall
und ich werde dumme Fragen stellen. Meine nächste Frage wird, glaube ich, dumm sein.
Ja, genau. Er ist bekannt unter dem Namen Satoshi Nakamoto. Man geht davon aus, dass er Japaner ist. Allerdings weiß niemand, wer er ist. Also das könnte auch ein Pseudonym okay. sein.
Mhm.
Niemand weiß, wer er ist. Niemand weiß, wie er aussieht. Aber dieser Nakamoto hat erstmal höchstwahrscheinlich, soweit man das sagen kann, einfach wirklich nur als Prototyp, als Experiment dafür halt eine digitale Technologie erschaffen. Auch so ein bisschen mit dem idealistischen Gedanken dahinter, dass eben erstmal, dass es diese Möglichkeit gibt, genauso wie Bargeld, dass wir beide, dass Menschen untereinander halt auch digital Transaktionen ausführen können, ohne auf einen Dienstleister angewiesen zu sein und ohne, dass irgendein Dienstleister das zentral verarbeitet und da die Daten alle an einem Punkt liegen. Auch mit der Idee, dass sogenannte Bankless-Leute, also Leute, die zum Beispiel gerade in vielen asiatischen Ländern gibt es so, dass Leute halt auch einfach irgendwo geboren werden ohne Geburtszertifikat, ohne Geburtsurkunde und dann aus behördlicher Sicht nicht existieren und für die ist es super schwer, ein Bankkonto zu bekommen. Und dass man denen halt sozusagen eine Teilhabe ermöglicht etc., das war die Idee. Und was Bitcoin in der Praxis funktioniert, ist halt, es gibt in irgendeiner Form auch wieder alles sehr stark vereinfacht und zu Details kommen wir gegebenenfalls später. Wenn wir beide irgendwie was mit Bitcoin machen, so dann hat wirklich jeder von uns sozusagen seine digitale Wallet. Das ist halt wirklich ein Teil, ein Codeblock, der zum Beispiel auf deinem Telefon ist oder sowas, ja. Und ich kann dir halt Geld überweisen und das passiert erstmal zwischen unseren beiden Telefonen, zwischen unseren beiden Wallets.
Aber es ist ja kein Geld. Es ist ja nichts.
Guter Punkt. Gehen wir weg vom Technischen. Das ist eine Grundsatzfrage, die sich bei Kryptowährungen stellt. Und ein Punkt, wo ich sagen muss, da haben die Kryptoidioten echt einen Punkt. Weil jegliches Geld ist eigentlich nicht.
Absolut.
Nichts. Jegliches Absolut. Geld ist nur deswegen Geld, weil genug Leute daran
Geld
glauben.
Weil wir es Geld nennen und weil wir sagen, das sind 10 Euro.
Genau. Okay. Wir könnten ja auch, du und ich und 5 andere Leute aus der Comedy-Szene, wir könnten sagen, wir machen jetzt eine neue Währung, die Plutschi-Platsch-Währung. Und wir malen unsere eigenen Scheine mit Plutschi-Platsch. Und wenn wir uns gegenseitig damit für irgendwelche Dienstleistungen bezahlen und wir alle akzeptieren, dass ein Plutschi-Platsch 50 Cent wert ist, dann ist das eine Währung. Dann ist es, sobald wir das zu viel machen, kriegen wir Ärger vom Staat, weil du darfst es nicht machen.
Aber
das
warum kriegt Kryptowährung dann keinen Ärger? Ist es nicht, ist Kryptowährung nicht wie Plutschi-Platsch?
Doch, ist sie, und die kriegen auch zum Teil Ärger. Übrigens auch solche, ich glaube, man nennt es dann Binnenwährungen oder sowas, sowas gibt's auch immer mal wieder in der Realität. Also gab's sogar in Deutschland, dass halt irgendwie so 5 Dörfer, irgendein Landkreis gesagt hat, ach, das ist doch schöner, wenn hier unser Bäcker und unser Klempner untereinander, und wenn man dann, was weiß ich, mit der Sauerlandmark oder was auch immer bezahlen kann. Sauerlandmark war jetzt ausgedacht, aber genau, also Ärger kriegt Krypto zum Teil. Es gibt Länder, in denen Krypto, Handel mit Kryptowährungen verboten ist. Es gibt immer wieder kleinere Probleme damit, aber das würde ich jetzt mal erstmal nach hinten schieben, um erstmal nur die Idee dahinter zu beschreiben. Genau, die Idee ist aber ja eben, es gibt einfach, statt dass wir uns Scheine und Münzen gegenseitig geben, tauschen wir halt Daten aus über ein bestimmtes Protokoll, das verschlüsselt ist, ne? Deswegen das Krypto von Kryptowährung. Das ist verschlüsselt, also so, dass da nicht irgendjemand einfach mal so kurz zwischendurch Datenströme abfangen kann. Und es ist aber auch dezentral und es ist auf einem Distributed Ledger. Moment, ich muss jetzt auch noch mal gucken, ob ich nicht, dass ich hier Begriffe falsch verwende. Heißt das wirklich Distributed Ledger oder Shared Ledger?
Weißt du, das
oder?
Sind so
Doch,
Sachen.
Doch, genau, es ist ein Distributed Ledger.
Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ach, warum muss man das Leben so kompliziert machen? Ist nicht schon hart genug, aber okay, mach weiter.
Ja, wobei auch da muss ich wieder sagen, also wir kommen zu dem Punkt, warum das alles absurder Quark ist, aber erstmal sehr, sehr viele Sachen sind kompliziert, wenn du die Abläufe dahinter, ja? Also
weißt du,
deine Kloschüssel ist auch kompliziert, wenn du mal einen Klempner fragst, was der da alles installieren muss.
Ja, aber ich kann meine Kloschüssel in meinen Händen halten und ich kann sehen, wie sie an etwas verbunden ist und ich kann es mit meinen Händen anfassen.
Ja, aber das ist ja jetzt wirklich nur eine Frage. Das ist ja eben nur beim Geld dann wirklich auch nur die Frage, wie repräsentierst du es?
Du, ich glaube also auch, dass PayPal-Geld kein echtes Geld ist. Ich bin so, na, wir wissen nicht, dass es existiert.
Ja, genau, aber eben, das PayPal-Geld ist halt, ich erinnere mich, als der Euro eingeführt wurde. Da hat irgendwie mein Vater uns mal erklärt, so, dass wir eigentlich sozusagen, bevor es Euro-Münzen und Euro-Scheine gab, hat ja ein paar Jahre vorher, haben halt die ganzen europäischen Banken schon auf Euro umgestellt.
Entschuldigung, ich merke die Uhrzeit, ich muss nur schreiben, dass ich etwas später irgendwo ankomme.
Okay, viel, viel später, weil Georg hat gerade erst angefangen, über Krypto zu sprechen.
Ja,
schreib. Ach so, ich muss währenddessen reden,
ja.
So funktioniert Podcasten. Ich habe gerade darauf gewartet, dass du mich wieder unterbrichst mit irgendeiner dummen Frage. Nein. Also genau, wir stellen das mal hinten. Was habe ich gerade erzählt? Genau.
Distributor.
Ich war noch bei diesem Exkurs zu Euro. Also diese Banken haben
intern
alle schon auf Euro umgestellt, bevor es Euro und Scheine und Geldmünzen gab. Und da hat meine Mutter so gesagt, ja gut, aber solange wir diese Münzen nicht in der Hand haben, ist das ja nur ein Konstrukt. Und da habe ich auch als, was weiß ich, irgendwie 18-jähriger Idiot dann auch ganz schlau gesagt, Mama, Geld ist immer ein Konstrukt. Und das ist halt wirklich so. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt weiter drüber sprechen, das müssen wir jetzt einfach akzeptieren. Also, oder ist sinnvoll für diese Unterhaltung, einfach zu akzeptieren, Geld ist erfunden. Und Geld kann man auf alle möglichen Arten repräsentieren. Und wir sprechen jetzt über eine digitale Repräsentation. Und die Frage, warum muss man es so kompliziert machen, gibt schon Gründe. Weil ich meine, du willst nicht einfach so in einer unverschlüsselten E-Mail irgendwie alle deine Kontodaten durch, also nicht nur die, also im Prinzip dein komplettes Konto durch die Gegend schicken. Das Ganze soll ja irgendwie sicher sein. Deswegen gibt es dieses verschlüsselte Protokoll und jetzt kommen wir zur, Achtung, zur Blockchain. Blockchain hast du bestimmt schon mal gehört.
Ja.
Blockchain heißt nämlich, das ist eben dieses dezentral, distributed ledger. Das heißt eben, dass es nicht so wie bei PayPal ist PayPal oder auch deine Bank oder meine Bank haben irgendwo einen Server. Natürlich haben sie viel, viel mehr Server, aber wir sprechen vereinfacht. irgendwo einen Server und auf dem sind alle Kontodaten gespeichert von allen Kundinnen. Auf dem ist gespeichert, wie viel Geld oder wie viel Dispo oder so du und ich gerade haben.
Nur, dass es klar ist, während du redest, ist jederzeit der Gedanke in meinem Kopf, ich glaube, ich muss mein Konto lernen und alles in die Matratze stecken. Okay, red
sehr
weiter.
Gut, sehr gut. Und das ist bei Bitcoin nicht der Fall. In Bitcoin gibt es diesen zentralen Server nicht. Sondern in Bitcoin ist einfach, solange nur wir beide Bitcoin hin und her schieben, ist halt auf deinem Endgerät und auf meinem Endgerät, auch wieder vereinfacht gesagt, das kann auch ein Webserver sein, der jeder von uns eingerichtet hat und so weiter, das können irgendwelche USB-Sticks sein, aber ne, an deinem und an meinem Ende, vereinfacht gesagt, auf deinem Endgerät, auf meinem Endgerät, ist gespeichert, dass diese Transaktion stattgefunden hat.
Ja.
Die ist verschlüsselt, so dass man sie nur auslesen kann, wenn man unsere jeweiligen Zugangsdaten kennt. Also das ist dann diese berühmten Keys, von denen immer gesprochen wird. Ne, dieser wichtige Satz, not your keys, not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin. Das ist so einer von den vielen dummen Catchphrases, die sich Crypto-Bros gegenseitig hin und her schicken.
Und das ist Der Punkt ist aber, einfach.
Genau, es ist ein komplexer, aber es ist im Prinzip ein Passwort. Ja.
Okay.
Und wie gesagt,
idealerweise nicht 1, 2, 3, 4, hallo ist.
Nee, sondern was sowieso eine viel, viel kompliziertere Zahlen- und Buchstabenkette ist. Aber so, jetzt war ich genau, der Punkt ist, ne, wenn ich dir über PayPal Geld schicke, dann ist irgendwo bei PayPal gespeichert, Georg hat Mathilde Geld geschickt.
Ja.
Wenn ich dir Bitcoin schicke und angenommen, wir beide sind gerade die einzigen Leute, die überhaupt mit Bitcoin handeln, dann ist auf meinem Handy gespeichert, ich habe dir Bitcoin geschickt und auf deinem Handy gespeichert, ich habe dir Bitcoin geschickt. Und wenn wir uns nicht einig sind, ob ich dir Bitcoin geschickt habe, ne, wenn du sagst, nee, das ist ein Betrug, dann kommunizieren unsere beiden Handys und sagen, nee, wir sagen beide hier, beide Bitcoin, ja, stimmt. Damit ist die Transaktion confirmed. Dann gibt es den sogenannten Consent. Consent ist ein ganz wichtiges Wort in Kryptographie, heißt da was anderes als in der allgemeinen Umgangssprache. Obwohl, also ich meine, es heißt auch da Consent, nur in einem anderen Zusammenhang. Mhm. Und das ist sozusagen das Grundprinzip, nur dass halt eben alle Transaktionen bei allen Leuten gespeichert sind, die irgendwie an dieser Blockchain teilnehmen. Das ist einer der Gründe, warum Bitcoin ziemlich ineffektiv ist, weil auf jedem Rechner, der irgendwie mit Bitcoin arbeitet, ist, ich weiß nicht, ob die komplette, aber auf jeden Fall ein signifikanter Teil der Blockchain abgespeichert. Also der Informationen über alle Bitcoin-Transaktionen, die seit dem Beginn von Bitcoin irgendwann mal stattgefunden haben. Weil es eben keinen zentralen Server gibt, ja. Der Punkt ist ja, bei PayPal reicht es, wenn ich mich in PayPal reinhacke, wenn mir das gelingt. Natürlich haben die bestimmt ziemlich hohe Cybersecurity. Aber wenn ich da überall dran vorbeikomme, habe ich Zugriff auf alle PayPal-Konten, kann PayPal-Transaktionen faken bis zum geht nicht mehr. Bei einer Blockchain-basierten Kryptowährung ist das effektiv quasi unmöglich, weil ich jeden einzelnen Rechner, der an dieser Blockchain oder 51% aller Rechner, also etwas mehr als die Hälfte aller Rechner, die an dieser Blockchain beteiligt sind, hacken müsste, damit sozusagen auf der Mehrheit dieser Rechner meine Fake-Transaktion vorhanden ist. Kann sich sagen, angenommen wir in der Comedy-Szene, wir machen nicht unseren Plutschli-Platsch, sondern wir sagen, wir verzichten jetzt komplett, wir malen uns keine Plutschli-Platsch-Scheine, sondern wir machen das jetzt einfach so, wenn irgendjemand jemand anderem Plutschi-Platsch gibt, dann muss er das einfach allen sagen. Also dann kommt die ganze Comedy-Szene zusammen, ja?
Okay.
Und dann sage ich, hallo, ich gebe Mathilde jetzt 5 Plutschi-Platsch und alle schreiben sich das auf.
Okay.
Ja? Und wenn ich irgendwann später sage, wenn du dann sagst, ich habe gar keine Plutschi-Platsch und ich sage, aber ich habe dir doch 5 gegeben, dann trommeln wir einfach die komplette Comedy-Szene zusammen.
Und die sagen alle,
zumindest, also wenn du nicht die komplette Szene bestochen hast, dann sagen wahrscheinlich die Mehrheit von denen, nee, Mathilde, laber keine Scheiße, Georg hat dir 5 Plutschi-Platsch gegeben, habe ich hier aufgeschrieben. Ja? Das ist das Grundprinzip, nur halt angewendet auf Tausende, Hunderttausende, Millionen von Rechnern, nicht zwangsläufig Rechnern, aber von Nodes, also von Knotenpunkten, die mit Bitcoin hantieren. Das ist okay. Das Grundprinzip, erstmal die technische Idee dahinter.
Okay.
Ja. Lehrer, gibt es dazu noch Fragen? Ist das soweit klar?
Ja, es ist soweit klar im Sinne davon, dass mein fehlendes Verständnis das, vielleicht ist das echt einfach, ich bin vielleicht einfach dumm. Weißt du, weil ich mir echt die ganze Zeit denke so, ja, aber es ist doch nur Code. Es ist ja, also wenn das nicht Millionen von Menschen machen würden, ja, dann wäre es nur Plutschi-Platsch.
Ja, aber also da gehen wir halt zurück. Wenn nicht Millionen von Menschen damit bezahlen würden, dann wären die Euroscheine auch wertlose Papierlappen.
Ja, 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 das stimmt. Aber ich bin da halt reingekommen, so. Es war schon da.
Ja.
Deshalb verstehe ich es besser.
Klar, das ist das, woran wir uns alle gewöhnt haben. Das ist das, was übrigens in der Kryptoszene Fiat-Währungen genannt wird.
Fiat?
Ja.
So wie die Automarke.
So wie die Automarke, aber so wie auch das lateinische Wort für so sei es.
Ah, okay.
Oder so ist, oder ich doch, ich glaube. Fiat,
Fiat, keine Ahnung.
Oder auf jeden Fall für irgendwie tatsächlich. Also genau, Fiat-Währungen sind die physischen Währungen, die in der Welt existieren. Übrigens auch die Mehrheit der Euro, Dollar und sonstigen Transaktionen findet ja auch nur noch digital statt. Und auch da ist es richtig zu sagen, irgendwann wird es absurd, dass so der Wert unseres Geldes, der irgendwo aufgeschrieben ist, ja letzten Endes darauf basiert auch, was irgendwelche Rechner automatisiert an irgendwelchen Börsen innerhalb von Millisekunden miteinander verhandeln.
Georg?
Ja?
Ich finde die Welt sehr kompliziert.
Ich auch. Ich nicht, ich verstehe sie. Ich kann sie dir erklären.
Ich möchte irgendwie...
Ich bin ja auch ein Mann.
Ich möchte nur große Goldmünzen haben und davon immer was Kleines abbrechen.
Aber auch das Gold. So, warum ist das Gold so viel wert? Nur weil's selten ist.
Ja.
Also kannst du aus dem Gold kein Brot backen, Mathilde.
Stimmt nicht. Ich könnte aus Gold Brot backen. Ich zeig's dir.
So, wir müssen dringend zwischendurch Werbung machen, fällt mir auf. Ich bin hier jetzt gerade so im Fluss, wir sind schon weit über der Halbzeit.
Dann lass uns ganz schnell Werbung schalten, ganz schnell.
Ganz schnell. Machst du das, weil ich rede schon so viel diese Folge.
Dieser Podcast wird präsentiert von dem Verprügeln mit Punchlines YouTube-Kanal. Das ist ein YouTube-Kanal von einem Podcast-Freund von uns. Dort könnt ihr die Podcast-Folgen als Videos schauen, also beziehungsweise Videos von einem Podcast. Also es sind nur Videos. Es ist gut, es ist lustig. Schaut euch das an und nicht vergessen, Die Glocke anmachen. Und dann haben wir eine neue Werbung, eine wunderbar neue Werbung für heute. Und zwar für Streit. Und ich werde die Copy so vorlesen, wie sie uns geschickt worden ist, denn sie ist sehr
vorbildlich. Gut. Das war eine vorbildliche Werbungsschaltung.
Also perfekt.
Also wenn wir wissen ja noch nicht, wenn die Werbung weitergebucht wird, dann können wir die Copy ja auch so konversationell einbauen und sowas.
Aber für heute, auch wenn es nur das einzige Mal, dass wir die machen, ist sie perfekt. Ja. Streit. Streit hat einen unguten Ruf und doch gibt es Situationen, wo Leute, die sich eigentlich mögen, sich nicht recht wohlfühlen und sich aus dem Weg gehen und irgendetwas stimmt nicht, aber keiner weiß, was das Problem ist. Aber das muss nicht sein. Nutzen Sie Streit. Sie werden dabei eventuell herausfinden, was das Problem ist. Nutzen Sie Streit nur in ethisch vertretbaren Dosierungen. Bei Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Freundinnen und Therapeutinnen, aber fragen Sie nicht zu viel. Streiten Sie sich. Bei allergischen Reaktionen wie Weinen, Zittern oder Sprachlosigkeit beim Gegenüber pausieren Sie die Anwendung und steigen Sie auf geringere Dosen um. Wenden Sie Streit nicht länger als Tage an. Sollten Sie Probleme dann weiterhin bestehen, ziehen Sie hilfreiche Personen hinzu. Streit.
Streit. Dieser Podcast wird präsentiert von Streit.
Das war so eine gute Copy-Werbung.
Das war wirklich hervorragend. Wo wir gerade bei Werbung sind, was ich sehr lustig fand, ist, als ich hier diesen Behind the Bastards auch sonstige Folgen, ist ein guter Podcast einfach.
Ja.
Wo es generell, also genau, es geht häufig auch wirklich um so, es geht im weitesten Sinne um schlechte Menschen, also häufig auch wirklich um irgendwelche Völkermörder, Kriegsverbrecher, übelste Massensexualstraftäter, keine Ahnung. Und manchmal halt auch über so alberne Alltagssachen wie Kryptowährungen oder das schlechte Buch, das Ben Shapiro geschrieben hat. Aber die machen tatsächlich regelmäßig Werbung, weil ich meine, unsere Stil von Werbung, ich möchte jetzt natürlich nicht behaupten, dass die nicht ernst gemeint ist oder dass das nur Witze sind oder so, aber es ist ja so eine sehr spezielle Art, so für so allgemeine Sachen wie Schatten oder Steine Werbung zu machen. Und bei Behind the Bastards kommt ohne Scheiß regelmäßig Werbung für Wald. Aber halt nicht so als Gag, sondern so vom irgendwie American Forest Institute. Aber die Werbung ist wirklich nur so.
Ich habe die noch nie gehört.
Die Werbung ist wirklich nur so, Wald. Haben Sie schon mal überlegt, mit Ihren Kindern in den Wald zu gehen? Finden Sie es raus. Es gibt bestimmt auch einen Wald in Ihrer Nähe.
Lustig, die habe ich noch nie gehört. Aber ich glaube, bei denen sind die Werbungen auch, ist jetzt auch egal.
Fand ich nur, So, Krypto. Oh, wow, ich habe noch 15 Minuten, um die komplette Kryptowelt zu erklären.
Aber vielleicht gehen wir auch ein bisschen, vielleicht werden wir etwas länger als die übliche
Vielleicht,
Stunde.
Wenn es für dich okay ist, gerne.
Ja, jetzt habe ich gefragt.
Ah ja. Ja.
Wir werden noch herausfinden, ob wir irgendwann mal einfach Schluss machen müssen.
Ich versuche das aber trotzdem ein bisschen zu beschleunigen. Also das war, wir waren da bei dieser Grundidee, bei dieser auch relativ idealistischen, bestimmt auch von libertären Ideen geprägten Idee. Aber das ist ja auch so, libertäre Ideen haben ja auch vieles für sich, finde ich zumindest. So, ich finde immer noch, dass ein großer Teil an dem, was so Libertarian, Libertärs tolle Ideen sind, es scheitert dann halt meistens an der Praxis, also sowohl an einfach so praktischen Hürden. Das wurde in einer anderen Folge von Behind the Bastards so schön gesagt, immer wenn Libertarians so ein großes Projekt machen, wie wir wollen keine Banken, wir wollen keine Regierung, dann endet es damit, dass sie aus Versehen wieder genau das erfinden, was sie eigentlich nicht haben wollten.
Das ist halt das, was ich immer denke, wenn wir darüber nachdenken, so den Kapitalismus abzuschaffen, und dann denkt man darüber nach und man redet und man redet und dann endet man mit dem Kapitalismus am Ende.
So ist es leider. Und genau, aber es waren also tolle Ideen ursprünglich. In der Praxis ist es dann so, also hier dieser, ich muss den Namen nochmal nachgucken, weil es mir so unangenehm, ich weiß, ich bin immer davor, so einen generischen japanischen Namen zu sagen, und das wäre mir so peinlich, ich bin irgendwie sowas wie, Nakamoto, Herr Nakamoto hat das erstmal so als Prototyp geschaffen, und niemand hat, glaube ich, so richtig damit gerechnet, dass es so durch die Decke gegangen ist und ein paar Jahre später halt Leute halt wirklich massenweise Geld damit durch die Gegend geschoben haben. Nächster Schritt, wir sind immer noch beim Basiswissen, aber ich finde es wichtig, das zu verstehen, um dann diesen NFT-Wahnsinn, den wir jetzt gerade haben, irgendwie einordnen zu können.
Aber
ein
bisschen eine Frage nochmal. Ja. Ne? So, ich bin ein Drogendealer, okay? Und jemand schuldet mir 10.000 Euro.
Ja.
Und die sind so, okay, ich zahle dich in Bitcoin. Gibt es ein Äquivalent? Gibt es so ein Exchange Rate?
Ja, die schwanken natürlich sehr stark.
Okay.
Also, ne, Kryptowährungen sind eben dafür bekannt, sehr volatil zu sein. Das heißt, die gehen sehr stark nach oben und nach unten. Aber Drogendealer, gutes Stichwort, Drogendealer und illegale Waffenhändler, illegale Menschenhändler, Händler mit allen möglichen ekligen pornografischen Sachen, waren einer der Haupt-Use-Cases dafür, dass Bitcoin durch die Decke gegangen ist. Da gab es ja das berühmte Dark Web. Dark Web, Deep Web, das sind auch so Begriffe, mit denen Leute so um sich werfen, die ganz viel Verschiedenes heißen können. Es gab insbesondere eine Seite, die sogenannte Silk Road. Das war halt auch von irgendeinem Libertarian, halt so im Prinzip halt Amazon ohne Regeln. Das war so das, wo man halt einfach Drogen, Waffen und den ganzen Scheiß im Internet kaufen konnte. Auch den Legenden nach sogar Auftragsmörder. Ich weiß nicht, ob das jemals belegt wurde. Und die hat halt komplett mit Bitcoin gehandelt, genau aus diesem Grund. Weil, wenn ich meine Drogen auf PayPal bezahle, ist das ziemlich blöd, weil dann da irgendwo steht. Ja.
Genau, da steht dann irgendwie so für Koks, Smiley Face.
Ja. Und selbst wenn da nicht für Koks steht, im Zweifelsfall, wenn halt irgendwie es reicht, wenn nur einer auffliegt, dann kann man sagen, warum hast du dem Typ da 500 Euro überwiesen jeden Monat?
Klar. Ja. Aber okay, jetzt habe ich das sind Äquivalente von 10.000 Euro in Bitcoin gekriegt, aber ich möchte meine Miete zahlen für meinen Drogen-Den. Was passiert, wie mache ich das?
Ach, genau. Und da kommen wir, du hast das Wort schon gebraucht, zu sogenannten Exchanges. Und das ist nämlich genau der Fall, wo man sagen kann, ja, und da haben die ganzen Krypto-Idioten aus Versehen wieder Banken erfunden. Weil, wie du ganz richtig sagst, erstmal haben wir nur irgendwie unsere digitalen verschlüsselten Wallets.
Genau.
Da lebt unser fiktives Geld. Das ist okay. Alles Geld ist fiktiv.
Aber ich möchte mir jetzt ein Auto kaufen. Ja.
Dann gehst du zum Krypto-Exchange und sagst, ich möchte hier gerne, so hier, ich biete euch, also im Prinzip wie an der Börse, ne? Ich biete euch meine so und so viel Bitcoin, und die im Idealfall, also so ist die Idee, überweisen dir dafür Euro, freuen sich, ja geil, wir haben mehr Bitcoin, mit denen wir spekulieren können. Hier, Mathilde, ist dein Geld für deine Miete, dass du ehrlich mit Drogen verdient hast. Genau. Und da sind wir vielleicht dann auch bei dem nächsten Punkt. Diese ganzen Krypto-Exchanges, also die ersten Leute, die irgendwie Krypto-Exchanges aufgemacht haben, oder nochmal anders gesagt, das läuft halt darauf hinaus, dass am Ende alles wieder zentralisiert ist. Weil erstmal, genau, um in der Fiat-Welt, wie sie da eben genannt wird, irgendwie noch teilhaben zu können. Ne? Die wenigsten VermieterInnen oder Versandhäuser oder Stadtwerke
Obwohl
oder sonst was.
Unser guter Freund David Bonny von Atheist Shoes, dort kann man mit Bitcoin zahlen.
Ja, ich habe auch gesehen, bei irgendwer Volt kann man jetzt auch für seine Lieferung mit Bitcoin zahlen. Inzwischen kommt es nach und nach da an. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch unser Freund David Bonny bei Atheist Shoes nicht irgendwie im Atheist Shoes irgendwie Lager irgendwo eine Festplatte versteckt hat mit der Krypto-Wallet von Atheist Shoes drauf, sondern Nein. auch diese Krypto bei einem Exchange halt in echtes Geld, sag ich jetzt mal so salopp, also in Fiat-Währungen umtauscht und die dann mit Atheist Shoes verrechnet. Weil auch so eine Krypto-Wallet überhaupt einzurichten, ist halt viel zu kompliziert für Durchschnittsmenschen. Ist auch viel zu kompliziert für die ganzen irgendwie Moonbros, die ganzen Idioten, die gerne mit Krypto spekulieren wollen. Der Großteil von denen ist nicht technisch so serviert, so versiert, dass die sich eine Krypto-Wallet einrichten. Natürlich endest du wieder damit, dass es eine zentralisierte Stelle gibt, die diese ganzen Transaktionen verwaltet, eben einen Krypto-Exchange. Und aber die am Ende auch dein Geld in der Hand hat. Und die ersten Krypto-Exchanges waren natürlich auch von irgendwelchen Idioten, irgendwelchen Nerds, die so original, das ist kein Bullshit. Der allererste Krypto-Exchange war von irgendeinem Typen, der hatte noch eine Webseite, die er irgendwie mit 16 oder so gebaut hat, um da Magic the Gathering-Karten zu verkaufen. Und die ist irgendwie eingeschlafen, weil, na gut, tun es nicht so. Und da hat er sich gedacht, naja gut, die nehme ich jetzt halt und handel da mit Krypto. Und natürlich ist es alles auch, ja.
Wie?
Naja, der hat einfach die Seite, die es schon gab, übernommen, komplett neu gebaut, aber diese Domain behalten. Und dann war das halt eine Seite, wo er gesagt hat, hey Leute, schickt mir euer Bitcoin, bei mir könnt ihr das in echtes Geld umtauschen.
Aber wo kriegt er dann das Geld her?
Weil ja auch wieder Leute ihm echtes Geld geben, um Bitcoin bei ihm zu kaufen. Im Prinzip. Also ganz normaler Devisenhandel letzten Endes.
Okay, my point still stands. Warum?
Okay, Mathilde, und diese Frage werde ich heute nicht beantworten.
Aber
auf diese Frage gibt
es
keine Antwort.
Aber ich glaube, ich werde es dann nie verstehen, wenn mir nicht jemand einen guten Grund nennt, warum Mathilde, du nicht einfach zur Sparkasse gehst, du Arschloch.
Okay, den Grund, warum irgendeiner von den Moonbros, übrigens Moonbros heißen die, weil eine ihrer Catchphrases ist To the Moon.
Okay, ich hasse alles.
Ja.
Ich hasse
das ist
alles.
Das ist doch so mein Punkt. Wir kommen vielleicht nicht mehr heute, vielleicht machen wir einen Zweiteiler draus. Wir kommen irgendwo noch dazu, so zu dem realen, möglicherweise, wirklich mit sehr, sehr vielen Fragezeichen versehenen, realen Potenzial, das diese Technik dahinter hat. Ja, Blockchain und Distributed Ledger, Web3, Buzzword. Aber das nur gesagt, so der Vollständigkeit halber, möglicherweise gibt es irgendwann mal sinnvolle Anwendungen. Aber aktuell sind es einfach haufenweise Dickheads, die sich gegenseitig nutzlose Scheiße verkaufen. Im besten Fall. Und im schlimmsten Fall Leute, die gegenseitig abgezockt werden.
Okay, und dann habe ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, es wird hier jetzt gesagt, dass Bitcoin sehr dass Bitcoin auch umweltschädlich
ist.
Oh
ja, aber sowas von.
Ja,
also so gängige Vergleiche sind, ich habe sie nicht exakt im Kopf, aber gängige Vergleiche sind sowas wie irgendwie der Stromverbrauch durch Bitcoin weltweit ist ungefähr der Stromverbrauch von Neuseeland in der gleichen Zeit, im gleichen Zeitraum.
Und warum? Kannst du das erklären?
Ja, weil aus zwei Gründen, soweit ich das verstehe. Der eine ist erstmal, wie gesagt, sobald, wenn eine Bitcoin-Transaktion stattfindet, muss die auf alle Bitcoin-Knotenpunkte, die es irgendwie gibt,
sorry, aber
geschickt
das ist halt, das ist so wie,
es ist super ineffizient.
Es ist echt so,
ja.
Es ist, als dürfte man nie nur eine E-Mail beantworten. Man muss halt jedem die E-Mail schicken.
Ja,
du musst
die ganze Firma CC setzen,
ja,
sonst funktioniert das nicht.
Es ist das größte Reply all.
Ja. Und wie gesagt, da muss man zur Verteidigung von Herrn Nakamoto sagen, er hat es damals einfach nur so als Prototyp gebaut. Er hat wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, dass das so groß wird und die ganze Welt das nutzt. Wenn du das als Prototyp mit irgendwie ein paar hundert TeilnehmerInnen machst, dann ist das erstmal, kann das vielleicht interessant sein. Jetzt ist es so, dass auch vieles, ich weiß nicht, ob das konkret damit verbunden ist, aber auf jeden Fall eine technische Begrenzung, die auch einfach so hart gecodet ist in Bitcoin ist, es können weltweit pro Sekunde maximal 7 Bitcoin-Transaktionen gleichzeitig stattfinden. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, So, aber ist halt so. Also der Code ist so gebaut. Und das ist natürlich jetzt auch ein Problem, wo Bitcoin so populär ist. Also wenn du irgendeine Transaktion in Bitcoin machst, ja, jetzt nicht irgendwie auf einem Exchange, wo du möglicherweise auch einfach nur Dollar in Euro umtauschst, aber irgendwann zwischendurch wird es in Bitcoin umgerechnet. Eine reale Bitcoin-Transaktion, da kommst du erstmal in eine Warteschleife, bis du irgendwann mal dran bist, weil gerade nicht 7 andere Leute vorher schon irgendwie eine Transaktion angemeldet haben. Und
ist es genauso langsam, wie zur Sparkasse zu gehen?
Ja, im Prinzip. Genau. Also das ist ein Punkt, warum Bitcoin ineffektiv und verschwenderisch ist. Der Hauptgrund ist aber der, Bitcoins werden ja gemeint.
Ja,
davon hast du auch schon mal
das
gehört.
Bitte
ja.
Erklär mir so. Das.
Also ganz wichtig bei allen Handelsgütern und eben insbesondere Devisen, die ja sozusagen universelle Handelsgüter sind, die du in jedes andere Handelsgut umtauschen kannst, ist ja die Verfügbarkeit oder tatsächlich die Knappheit absolut relevant. Weil wenn du zu viel Geld hast, hast du Inflation. Und bei Fiat-Währungen gibt es halt irgendwelche staatlichen Instanzen, die das regulieren. Eventuell dadurch, dass es an einen Goldstandard gekoppelt ist, eventuell auch nur dadurch, dass die EZB halt sagt, so, ja, heute ist so mal so und so. Aber es gibt irgendeine, wieder, zentrale Instanz, die dafür sorgt, dass nicht viel zu viel Geld im Umlauf ist und du Hyperinflation kriegst und dann halt die Leute wieder zur Tauschwirtschaft übergehen, weil das Geld nichts effektiv nichts wert ist. Und insofern kannst du ja auch Kryptowährungen, du kannst sie nicht einfach so erzeugen. Ja? Das wäre ja blöd, wenn ich mir jetzt einfach mein Bitcoin-Programm anschmeißen kann und sag, so, heute möchte ich gerne 10 Milliarden Bitcoin haben. Klack, klack, klack. Gibt ja prinzipiell, technisch erstmal keinen Grund, warum ich eine fiktive Open-Source-Währung mir nicht einfach so programmieren können sollte. Also programmieren ist das falsche Wort, aber nicht einfach digital erzeugen an meinem Rechner. Und um das zu verhindern, müssen die Bitcoins eben sozusagen gemeint werden. Das ist wirklich der Inbegriff künstlicher Verknappung. Auch wieder in dem Fall durchaus aus einem verständlichen Grund. Aber es ist so, um Bitcoins zu meinen, heißt das halt einfach, dass du eine bestimmte Software auf einem Rechner laufen lässt, die sehr, sehr komplizierte Rechenoperationen durchführen muss. Die Rechenoperationen selbst haben keinen besonderen Zweck, außer, dass sie halt die Menge von Bitcoin, die erzeugt werden kann, innerhalb von einer bestimmten Zeit begrenzen. Ja, das heißt sozusagen wie, wenn wir jetzt wieder zu den Plutschi-Platschs zurückgehen, dann sagen wir es, okay, jetzt wir haben ja gesagt, die Comedy-Szene darf sich ihre Plutschi-Platschs selber malen. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, das ist scheiße, weil immer, wenn jemand im Comedy-Café noch ein Bier trinken will, dann malt er sich einfach schnell einen Plutschi-Platsch. Und deswegen sagen wir jetzt, damit dein Plutschi-Platsch was wert ist, musst du immer vorher einen Herald spielen. Und nur wenn du gerade einen Herald gespielt hast, darfst du dir einen Plutschi-Platsch malen.
Mhm.
So ähnlich ist es halt, diese Software, es gibt halt bestimmte mathematische Funktionen, die alle durchgeführt werden müssen und dann eben auch auf der Blockchain verifiziert. Man spricht da von Proof of Work. Also sozusagen, du musst anderen Rechnern in der Blockchain nachweisen, dass du diese ganzen Rechnungen gemacht hast. Und dann darfst du sozusagen eine neue Bitcoin erzeugen. Und auch das ist wieder am Anfang kein so ein großes Problem. Weil am Anfang, als der Kollege sich das ausgedacht hat, waren Rechner noch nicht so leistungsstark und es gab nicht viele Bitcoins auf der Welt. Da war es okay, erstmal schnell viele Bitcoins zu erzeugen. Das Problem ist, dass Rechner immer leistungsstärker werden. Das heißt, du kannst immer schneller, immer mehr Bitcoins erzeugen durch diese nutzlosen Mathe-Rechnungen, die du machst. Und es gibt auch einfach immer mehr Bitcoin in der Welt. Und das heißt, du musst diesen Prozess irgendwann deckeln. Sonst hast du sofort Hyperinflation. Und deshalb, auch das ist irgendwie in dem Protokoll integriert, werden diese Rechnungen, die gelöst werden müssen, exponentiell immer schwieriger. Es ist heute deswegen schon an dem
Punkt.
Und
wer entscheidet das?
Das ist einfach wirklich, das ist gecodet. Das ist okay. Im Prinzip, da hat irgendjemand irgendwann mal mathematische Regeln vorgegeben und nach denen läuft es im weitesten Sinne. Also, ne, wenn es so und so viele Bitcoins gibt, wird es so und so viel schwerer, Bitcoins zu meinen.
Okay.
Und es ist jetzt schon so, dass es sich eigentlich in den allermeisten Fällen nicht mehr lohnt, auf deinem Rechner zu Hause Bitcoins zu meinen. Als es losging, war das super. Wenn da konnten sich halt auch Leute, die ersten Leute, die eingestiegen sind und damit Millionäre geworden sind, da konntest du dir halt so einen Bitcoin-Klienten installieren und einfach sagen, hey, wenn mein Rechner gerade nichts anderes macht, lass ich den Bitcoin meinen. Oh, cool, hab wieder 3 Bitcoins. Sind zurzeit nichts wert, aber schön, ich hab sie. Inzwischen ist es so, es ist halt die Rechenpower, die benötigt wird. Für Bitcoins ist so stark, dass es sich wirklich nur lohnt, wenn du einen Rechner hast, der dafür optimiert ist, Bitcoins herzustellen. Und selbst dann, je nachdem, wo du Bitcoins meinst, kann es sich nicht lohnen. Kann es sein, dass es sich gar nicht lohnt, weil du mehr Strom bezahlst, als du am Ende Bitcoins rauskriegst.
Krass.
Weil diese immense Rechenpower dafür. Und weil inzwischen gibt's was, in China gibt's wirklich Firmen, die einfach ein komplettes Stockwerk voller hochspezialisierter Rechner haben, die ganze Zeit nichts anderes machen, als Bitcoins zu meinen. Und die verbrauchen sehr, sehr viel Strom. Weil, wie gesagt, das sind Hochleistungsrechner. Was mich übrigens persönlich noch nervt, als Gamer und 3D-Artist, die Hardware-Komponenten, die am besten benutzt werden können, um diese komplizierten Rechenaufgaben zu benutzen, sind Grafikkarten. Und alle GamerInnen, die jetzt zuhören, die, so wie ich auch, seit über einem Jahr darauf warten, dass sie irgendwann mal eine geile RTX-Grafikkarte zum erschwinglichen Preis oder sogar zum nicht erschwinglichen Preis einfach verfügbar kriegen, können sich bei diesen ganzen Lieferproblemen, die es auf der ganzen Welt bei allem Möglichen gibt, bedanken, aber insbesondere auch bei Krypto-Arschlöchern, die unsere Grafikkarten, die wir zum Spielen und um damit Kunst zu machen, zu brauchen. Ja? Ey, das ist so, als ob du irgendwie ein Maler in der Renaissance bist und es gibt irgendwelche Arschlöcher, die Pinsel und Ölfarben kaufen, um sich damit Plutschli-Platsch zu malen. So, oder nee, bleiben wir in dem Bild, genau, weißt du, so, während wir uns alle Plutschli-Platsch malen, steht Naomi Fern, hier unsere Kollegin und Cartoonistin oder Ingrid oder so, stehen Naomi und Ingrid im Comedy-Café hinter der Theke und sagen, wir wollten jetzt eigentlich Cartoons malen, können wir bitte unsere Stifte zurückhaben und Mathilde und Georg sagen, ich muss nur noch einen Plutschli-Platsch malen.
Oh mein Gott, ja.
Also, was übrigens, ich glaube, NFTs müssen wir echt teasen. NFTs kommen nächste Folge, weil wir sind jetzt gerade bei den Grundlagen. Das ist aber ein Punkt, den ich besonders ironisch daran finde, wenn irgendwelche 3D-Artists jetzt auf diesen NFT-Zug aufspringen, weil du letzten Endes arbeitest du an dem Scheiß, der deine Produktionsmittel verteuert.
Das
ist absurd. Ja.
Also ich muss sagen, ich finde das Ganze so absurd und so lustig in a way. So, ich finde es so komisch, dass du darauf deine Persönlichkeit aufbauen würdest, weil ich meine.
Oh ja.
Ich meine, auch. Es ist alles erfunden. Das heißt, du baust, aber das Gleiche würde ich ja auch über so Finance Bros sagen.
Genau. Und das kann man vielleicht
sagen. Okay, Brudi, aber ich würde vielleicht mal was anderes suchen, weil das kann irgendwann mal alles.
Absolut. Und letzten Endes, die Leute, die jetzt aktuell in der Kryptoszene aktiv sind, da gibt es bestimmt auch eine Minderheit an Idealistinnen und irgendwie Leuten, die vor allem technologisch interessiert sind. An dieser Technologie, die so wie sie jetzt existiert, halt eher sowas wie Grundlagenforschung ist. Also da kann man nächstes Mal vielleicht auch mehr drauf eingehen. Die halt so, wirklich so, könnte sein, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich rausstellt, dass man damit was richtig Tolles machen kann für die nächste Generation des Internets. Könnte halt auch sein, dass sich einfach rausstellt, dass es komplett für den Arsch war und außer alberner, erfundener Währung geht damit nicht viel. Aber wie gesagt, was ich nur meine, möglicherweise, es gibt bestimmt aus technologischen Nerdgründen auch Gründe, sich dafür zu interessieren. Die erdrückende Mehrheit der Leute, die jetzt gerade damit zu tun haben, sind einfach die nächste Iteration von Finance Bros.
Ja.
Das ist nicht übertrieben, das ist.
Sind halt Finance Bros, die Matcha-Lattes trinken oder keine Ahnung.
Ja, aber auch nicht alle, weißt du, sind auch Finance Bros, die in irgendwelchen dicken, fetten Autos durch die Gegend fahren. Beides. Es gibt auch die Matcha-Latte-Fraktion, klar, die Digital Nomads, was weiß nicht. Die sich.
Das sind ja auch, echt meine Lieblinge.
Es gibt
Lieblinge,
übrigens auch,
ne?
News zu Cryptoland, die ich auch noch. Die sich eine scheiß Kryptoinsel kaufen wollen. Oh
also, Gott. Meine Lieblinge sind die Leute, die halt so. I'm a free spirit and I'm a nomad, I've no home und bin weiß und hab Dreadlocks und trage nur Hanf und dann Kryptowährung Bros sind oder Sisters oder was auch immer.
Und darauf wollte ich noch hinaus, das ist halt wirklich, wenn du mit den Leuten diskutierst, das ist sowohl meine Erfahrung von konkreten Diskussionen, also von Diskussionen, die ich wirklich mit Leuten hatte und auch von Sachen, die ich irgendwie in Online-Foren, auf YouTube, auf Discord, auf Twitter verfolgt habe. Wenn du so jetzige, so aktive Krypto-Befürworter wirklich, wirklich hart an die Grenze bringst am Ende und fragst, was ist der Sinn, was ist der Wert? Was ist der Sinn? Am Ende läuft es darauf hinaus, man kann damit Geld verdienen.
Mhm.
Und bis zum gewissen Grad würde ich sagen, wenn es einfach nur ist, man kann damit halt zocken, dann abgesehen davon, dass es halt so unangemessen viele Ressourcen verbraucht, fände ich das dann auch okay. Also ich habe auch schon mal irgendwann mal ein kleines bisschen Kryptowährung besessen und jedes Mal, wenn Bitcoin crasht, denke ich mir, vielleicht kaufe ich mir jetzt noch mal für ein paar hundert Euro Bitcoin, weil könnte ja sein, dass es wieder hochgeht, dann habe ich vielleicht Geld gewonnen. Nett.
Ich war mal in einer
Achso, übrigens, das muss man immer dazu sagen, wenn man über Bitcoin sagt, this is not financial advice, das ist kein finanzieller Advice, ist übrigens mein voller Ernst, das ist so die Grundsache, wenn ihr irgendwas mit Kryptowährungen machen wollt und zuhört, kann man machen, aber es immer als Glücksspiel betrachten. Also, das ist wirklich der beste Tipp, den man grundsätzlich und den auch seriöse Krypto-Befürworter in einem, dieses Innen ist übrigens bei Krypto-Leuten immer so ein bisschen optional, weil es sind echt fast alles Typen. Aber was seriöse Krypto-Befürworter auch sagen, ist halt wirklich, man sollte immer, wenn man irgendwie eigenes Geld investiert, wirklich nur eine Menge an Geld, wo man zufrieden damit wäre, sie komplett zu verlieren. Und dann kann man es machen, dann kann man es ausprobieren. Dann ist es halt so, wie ins Casino gehen.
Ich war mal in einer Impro-Gruppe, die sehr schnell sehr erfolgreich war an dem Punkt, dass die Shows so ausverkauft waren, dass eine legitime Menge an Geld reinkam. Und die Diskussionen über dieses Geld sind in meinem Kopf immer noch die schlimmsten Diskussionen mit Menschen über Geld, die ich je hatte. Und eine Person in dieser Gruppe war großer Befürworter dafür, dass wir das in Bitcoin investieren. Und ich weiß noch, ich lief die Straße entlang und ich war so, können wir das nicht einfach durch 6 teilen und jeder kauft sich ein Eis? Was soll das? So, ich war so wütend. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Ich war so, was soll ich mit 3 Bitcoins machen, wenn ich Pommes fressen will?
Ja.
So, es war eine Menge an Geld, aber es war so, es war vielleicht ein Volkshochschule-Pilates-Kurs pro Person.
Ja.
Ne?
Jetzt interessiert mich, wann war das ungefähr?
2017? 18?
Ja, hättet ihr das damals in Bitcoin investiert, dann hättet ihr richtig viel Geld gewinnen können.
Echt?
Ich glaube schon. Ich habe es jetzt nicht, aber ich glaube 2017, da war Bitcoin noch relativ neu. Da war es gerade so am Losgehen. Ich glaube, wer sich 2017 für einen Pilates-Kurs Bitcoin gekauft hätte, der hätte irgendwann 2019 schon ganz schön dick absahnen können. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hätte es 1-2 Jahre früher sein müssen, aber.
Naja. Okay, jetzt ist mein geldgieriger Kopf so. Scheiße.
Das ist genau der Punkt, ja.
Weil letzten Endes haben ja alle Bock auf Geld.
Absolut.
Würde ich mal so sagen.
Deswegen war auch, als diese ganze NFT-Geschichte losging, dass man du kannst jetzt digitale Kunst verkaufen für Geld, war ich auch erstmal so, ich kann meine albernen Blenderinnen, die ich sonst auf Instagram stelle, vielleicht verkaufen.
Aber
ich finde NFTs, glaube ich, super. Und wie
kann
gesagt,
ich irgendwie ein Kochvideo verkaufen?
Bitte was?
Kann ich ein Kochvideo als NFT verkaufen?
Natürlich kannst du das.
Oh, ich freue mich so auf nächste Woche. Ich werde reich.
Ja, nächste Woche droppen wir die Mukpu-NFTs.
Können wir Mukpu-NFTs droppen?
Nein, können wir auf keinen Fall, Mathilde.
Das war gerade echt wie so ein Papa. Das hast du gerade echt wie so ein Papa im Supermarkt gesagt.
Ja,
so,
genau.
Kann ich Gummibärchen? Nein, können wir nicht, Mathilde. Ich habe gesagt, eine Sache. Du darfst eine Sache mitnehmen. Nein. Das ist traurig. Jetzt möchte ich NFTs. Okay, ich habe das Gefühl, dass ich mehr verstehe, als ich davor verstanden habe. Mhm. Und das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, dass es den HörerInnen auch so geht. Aber ich glaube, für mich ist diese zentrale Warum-Frage, ich muss irgendwann mal verstehen, warum.
Und wie gesagt, als jemand, der sich offenbar mehr damit beschäftigt hat als du, Sechti, ich glaube, niemand wird es je verstehen. Also außer die Antwort ist, man kann damit Geld verdienen. Man kann halt auch viel Geld verlieren, aber man hat möglicherweise, also es gibt Leute, die am Ende reicher rausgehen als vorher.
Aber dann möchte ich die Person sein.
Also hier, King Cryptoländer NFTs gibt es noch ziemlich günstig gerade. Für, ich glaube, nur 1,5 Millionen Dollar oder sowas.
Was?
Ja, damit kaufst du dann ja ein Grundstück auf der Insel auf Fiji, die Leute noch nicht haben.
Ach so. Ich weiß nicht.
Das ist halt das Fiese. Deswegen, wie gesagt, ohne Scheiß. Also das meine ich, ist auch mein voller Ernst. Und not financial advice, es ist keine so. Ich denke mir immer wieder, und ich war einfach letztes Mal nicht schnell genug, immer, jedes Mal, wenn Bitcoin crasht, denke ich mir,
schickst du mir eine SMS das nächste Mal, wenn Bitcoin crasht? Hey, Matti,
ich glaube, ich hätte damit echt moralische Probleme, wenn ich dann, weil das wäre dann ja schon fast so, als wie, dass ich dir empfohlen habe, Bitcoin zu kaufen.
Ja, vielleicht kann Mukpu Bitcoin kaufen.
Oh. Und oh, vielleicht. Aber nein.
Mukpu wird jetzt NFTs verkaufen und Bitcoin kaufen.
Also NFTs handelt man hauptsächlich in Ethereum. Das ist die neuere Kryptowährung. Also man kann so vereinfacht sagen, der Nachfolger von Bitcoin.
Okay, dann kaufen wir das. Ich möchte Geld.
Ja, okay, aber hier auch Spoiler. Das ist halt das Schöne. Das ist der Punkt, wo sich halt NFTs und Kryptowährungen und der ganze Kram rundherum halt überhaupt nicht von traditionellen Aktien, Kunst, Devisen, sonstigen Märkten unterscheiden. Die absolute Mehrheit der Leute geht am Ende ohne Geld raus.
Och Mensch, jetzt bin ich wieder traurig.
Ja, war kurz und das ist doch ein glücklich. Schönes Schlusswort.
Ich war ganz kurz glücklich und jetzt ist alles wieder weg. Och Manu, ich mag jetzt keine Kryptowährung. Am Anfang mochte ich die auch nicht. Dann habe ich sie ganz kurz gemocht, weil ich dachte, ich werde reich. Und jetzt mag ich sie wieder nicht.
Ja, so ging es mir auch. Das ist so meine Entwicklung in den letzten 3 Jahren. Jetzt in 5 Minuten vollzogen. Ich war übrigens auch, tatsächlich, ich hatte eine andere Kryptowährung, die jetzt schon wieder in Vergessenheit geraten ist, Ripple damals gekauft. Und ich war halt genau in der Situation, ohne Scheiß. Ich habe am Anfang irgendwie 200 Euro oder so investiert und einfach nur gedacht, naja gut, 200 Euro, zu der Zeit habe ich ganz gut verdient, kann ich mir gerade leisten, wenn die weg sind eben. Und ist auch okay. Und dann habe ich es immer mal wieder so verfolgt und dann ging es so langsam an, hochzugehen. Hab ich gedacht, ich kaufe mir noch ein bisschen mehr. Hab nochmal 150 Euro reingesteckt, dann waren wir schon bei 350 Euro. Und dann gab es irgendwie so einen Moment, wo die halt mal eine Nacht so ultra krass nach oben geschossen ist, diese Währung. Ne? Das ist das, was man volatil nennt. Und dann war ich halt wirklich in dieser Zockermentalität. Dann war ich so, oh Gott, ich muss es jetzt verkaufen. Oh Gott, ich muss es jetzt verkaufen.
Und hast du?
Da habe ich es verkauft. Habe ich gesehen, scheiße, es geht ja immer noch weiter nach oben. Ich kaufe es zurück. Für ein bisschen teurer, aber jetzt so. Und dann habe ich auch noch Scheiße gebaut, hab halt bei dem Exchange irgendwie was falsch gemacht, dann wurde irgendwas zum falschen Zeitpunkt verkauft und ich so, ach du Scheiße, nein, ich wollte das doch jetzt noch gar nicht verkaufen hier. Und so weiter. Und am Ende war es so, am nächsten Morgen habe ich gesehen, okay, wenn ich einfach gar nichts gemacht hätte, wenn ich einfach letzte Nacht geguckt hätte, steigt, schön, Handy weggelegt, schlafen gegangen, einfach gar nichts gemacht hätte, hätte ich am nächsten Tag 2000 Euro verdient gehabt mit 300-400 Euro Investition. Mit dem ganzen Kreuz- und Quergefummel, das ich in der Nacht davor gemacht hatte, war ich jetzt an dem Punkt, wo ich gesehen habe, okay, wenn ich jetzt aussteige, habe ich unterm Strich 50 Euro gewonnen und nichts verloren. Da habe ich gedacht, okay, so lassen wir es jetzt. Das war mein Ausflug in Kryptospekulation.
Ich wünschte so sehr, dass wir diese Folge per Video aufgenommen hätten, weil meine Gesichter sind so, es ist echt so, ich habe so Mitte
gegeben. Was Geld, was nur die Idee von Geld, was erfundenes Geld mit den Köpfen von Menschen macht. Ne?
Ja, okay, ich freue mich auf nächste Woche, wo wir lernen, wie wir alle reich werden.
Mit NFTs, nächste Woche geht's to the moon.
To the moon. Ja, danke an alle fürs Zuhören. Danke an unsere wunderbare Spenderin. Danke an die wunderbare neue Werbung. Ihr dürft natürlich immer weiter Werbung bei uns buchen. Wir lesen gerne das vor, was ihr schreibt, erfinden gerne was. Whatever you desire, folgt uns, teilt uns, hört die Folge, seid nett, seid lieb. I don't care.
Wir empfehlen uns.
Teilt's mit eurer sexpositiven Oma.